da hat einer gesagt, in den ersten 100 Tagen lern jeden Tag mindestens eine neue Person kennen und frag die, wen du noch kennenlernen sollst. Und das habe ich auch knallhart gemacht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast ist Christian Bützer. Und Christian ist kein klassischer Freelancer, wenn man so will, und dennoch für mich ein extrem gutes Beispiel, wie die zukünftige Arbeitswelt ein Stück weit irgendwie aussehen kann. Er hat nicht nur super coole Stationen irgendwie bei Adobe und jetzt bei LinkedIn in San Francisco als Festangestellter auf seinem CV, sondern ist auch Mitgründer von OMR und seit kurzem auch Podcast-Host von dem Silicon Valley Update, über das wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Folglich also ein sehr vielseitiges und vielfältiges Arbeitsleben, über das ich mich heute freue, mit Christian zu sprechen. Und darüber hinaus interessiert mich natürlich auch brennend, was ihn damals bewegt hat, ich glaube, mit Adobe in die USA zu ziehen und wo er die großen Unterschiede in der Arbeitswelt zwischen den USA und Deutschland sieht. Christian und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe vorhin überlegt, woher eigentlich, vielleicht können wir das nochmal erörtern, mir ist es nicht genau eingefallen. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir es heute geschafft haben, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Und in dem Sinne herzlich willkommen, Christian, freue mich, dass du virtuell hier bist.
Ja, moin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz damit starten, dass du einmal umschreibst, wo du dich gerade befindest. Ich sehe dich ja auch und folge dir natürlich auch fleißig auf deinen Social-Media-Kanälen und dein aktueller Arbeitsplatz ist ja so richtig Silicon Valley-like. Von daher vielleicht magst du einmal den Hörern, die das Bild jetzt gerade ja nicht sehen können, einmal erzählen, wo du gerade sitzt und warum es Silicon Valley-like ist.
Ja, in der Tat habe ich mir so ein bisschen meinen eigenen Traum verwirklicht sozusagen. Also ich hatte immer schon vor, also ich wohne in San Francisco, in New Valley, das ist so ein Stadtteil in der Mitte der Stadt. Und ich hatte immer schon vor, irgendwie meine Garage so ein bisschen auszubauen. Und ich hatte schon immer so einen kleinen Workshop. Ich arbeite relativ viel so als Hobby mit Holz und vielen verschiedenen Tools und renoviere immer viel an meinem kleinen Häuschen herum. Und habe dann eben jetzt über die letzten Wochen, seitdem wir eben seit Anfang März ja schon von zu Hause arbeiten, eben so ein richtig schönes Homeoffice in der Garage eingerichtet. Und ich meine, vielleicht gibt es nachher einen Screenshot, wenn man sich den anguckt. Aber ich habe halt meinen Workshop hinter mir, mein Auto auf der anderen Seite, meine Fahrräder hängen an der Decke. Also alle meine Hobbys, die sozusagen mich so umgeben, sind immer die ganze Zeit um mich herum und für mich ist es echt so der perfekte Ort, deswegen, also man darf das ja gar nicht so laut sagen, aber ich fühle mich immer so ein bisschen als Corona-Profiteur sozusagen, weil ich geschafft habe, das zu machen in meinem Homeoffice, was ich immer schon machen wollte, aber einfach nie priorisieren konnte und jetzt war sozusagen der Need da, ne? Also ich habe mir ein Podcast-Studio eingebaut, ich habe eine Sitzstation, wo ich halt, wenn ich jetzt einfach nur an irgendwelchen Präsentationen lange arbeiten muss, mich aufhalten kann, aber ich glaube halt gerade so, das Podcast-Studio mit vernünftigem Sound, mit vernünftigem Licht, als stehender Arbeitsplatz vor allem. Also ich glaube ganz fest daran, dass wenn man steht in einem Videocall vor allem, dass man einfach die Hände sieht von dem Gegenüber, dass das total wichtig ist für die Kommunikation. Und ja, also ich habe mir echt hier so ein bisschen meinen Traum verwirklicht und bin total glücklich hier jeden Tag von zu Hause aus meinem eigenen Bürogebäude sozusagen. Ich habe so eine Detached-Garage, wie man sagt, mir eingerichtet und bin da sehr, sehr glücklich aktuell, ja.
Ja, sehr cool. Wenn man das Bild so sieht, dann könnte man irgendwie auch denken, du bist Influencer für Obi oder so, weil das ist irgendwie so die Traumwelt des typischen Baumarktgängers irgendwie ist. Von daher auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall einen Screenshot mit in die Notes packen, weil das ist auf jeden Fall herrlich zu sehen.
Aber genau jetzt, ganz kurz zu Obi, weil du das gerade sagst, ich frage immer, wenn Leute bei uns neu anfangen bei LinkedIn, dann frage ich immer Home Depot oder Lowe's. Wir machen immer so diese Quick Answers, ne? Ja. Und für mich ist halt Home Depot, ist ja auch orange, so wie Obi, also wirklich die Superior Brand, wenn es um Heimwerken geht. Also vor allem besser als Lowe's, ist unfassbar der Unterschied. Das heißt, wenn da jemand dann Lowe's sagt, dann ist immer für mich gleich so, okay, der hat keine Ahnung.
Direkt schwierig.
Aber ja, Baumärkte sind auf jeden Fall mein Traumgebiet und ich wünschte, ich könnte viel mehr Zeit da verbringen.
Sehr cool. Perfekt. Ja, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf, so ein bisschen, was du so privat machst und wie du das auch verbindest mit LinkedIn und OMR dann auch und dem Podcast jetzt. Aber lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen chronologisch auch anfangen und einmal den Hörern so ein bisschen so ein Gesamtbild geben. Wer ist eigentlich Christian? Vielleicht magst du einmal kurz erklären, ja, irgendwie, wie hast du angefangen, wie ist so dein Berufsleben bisher gelaufen und vor allen Dingen, wie bist du dann in die USA gekommen und was machst du aktuell bei LinkedIn?
Ja, also ich bin ja Produktmanager bei LinkedIn, dazu komme ich gleich nochmal, aber wie hat das angefangen? Ich erzähle immer eigentlich, dass ich so ein typisches Lego-Kind bin. Man sieht auch hier immer noch den Porsche GT3 RS Lego-Technik hinter mir an der Wand hängen. Also ich habe schon mein Leben lang irgendwie immer Sachen gebaut, ne? Also als kleines Kind mit Lego, dann habe ich irgendwie LAN-Partys gebaut in der Schulzeit, Abi-Partys geschmissen, in der Uni dann nachher Studientage organisiert und immer so diesen Wert vom Netzwerken irgendwie relativ schnell, also unterbewusst, ne? Gar nicht so jetzt, dass ich damals gesagt habe, oh, ich muss was organisieren und deshalb habe ich dann Mehrwert XY, das ist mir dann erst über die Jahre irgendwie bewusst geworden, aber als ich dann nach der Uni nach Hamburg kam und bei so einem Startup angefangen habe, ein amerikanisches Startup, Efficient Frontier hießen die, das war so ein Digital Marketing Startup, die so große Google-Spends, Facebook-Spends dann später verwaltet haben, da war ich halt praktisch im digitalen Marketing angekommen, beruflich, und mir war irgendwie aus der Schulzeit und der Uni irgendwie bewusst, okay, wenn ich halt so Sachen organisiere, das ist irgendwie cool, weil dann kennt einen jeden und dann baut man sein eigenes Netzwerk besser auf. Und dann hatte ich damals Philipp Westermeier kennengelernt, Tobi Schlottke und Christian Müller, und die hatten gerade mit OMR angefangen, damals haben wir noch Online-Marketing-Rockstars gesagt, und ich wollte halt auch sowas machen, dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach zusammenschließen, und dann haben wir praktisch das dann so nebenbei erstmal ja als Hobby die ersten Jahre aufgebaut. Und dann kam nach ein paar Jahren eben die Akquisition von Adobe. Also Adobe hat uns übernommen, damals Efficient Frontier. Und nach der Akquisition hat dann Adobe gesagt, willst du hier nicht ins Headquarter kommen nach San Francisco? Und das war für mich echt so ein Scheidepunkt in meinem beruflichen Weg, ne? Weil auf der einen Seite war OMR gerade so, dass wir die ersten Leute einstellten und wir hatten irgendwie so 3000 Besucher beim Festival, und ich hatte mir so die Frage gestellt, so, hey, soll ich das jetzt Vollzeit machen oder nehme ich diese Opportunity wahr, ins Valley zu gehen, ne? Weil wenn man gerade so im Tech arbeitet und irgendwie so das damals schon mitbekommen hat, das ist ja 7 Jahre her, dann war natürlich irgendwie jedem wahrscheinlich bewusst, okay, im Silicon Valley ist irgendwie so der Ort, wo relativ viel Magie steckt, wo ganz viel passiert, und da jetzt mit einer Tech-Firma hin umzuziehen und das alles organisiert zu bekommen. Ne? Also es gibt ja viele meiner Freunde, die das irgendwie so intrinsisch motiviert hatten, wo sie gesagt haben, ich muss unbedingt ins Valley und ich besorge mir jetzt eine Green Card, und das ist ja super schwierig, und ich hatte echt diesen riesen Luxus, dass Adobe mich gefragt hat, gesagt, hey, willst du hier rüberkommen? Und ich so, ja, warum nicht? und dann haben die eben den Flug natürlich einmal den ganzen Umzug organisiert, und dann sind wir am Flughafen angekommen, dann haben sie uns abgeholt und haben erstmal so ein Furnished Apartment bekommen, und das war wirklich, also gerade im Nachhinein, ein absolutes Highlight-Erlebnis eigentlich unseres Lebens, wie wir da erstmal so an die Hand genommen wurden, ne? Weil umziehen über den Atlantik ist ja schon krass genug, aber wenn du dann einfach alles organisiert bekommst und Social Security und Wohnungssuche, und also die haben sogar eine Stadtführung gekriegt, wo ich am Anfang gedacht habe, das ist ja bescheuert, aber du hast ja wirklich, ja, die haben echt alles dafür getan, dass man hier richtig gut ankommt. Und ja, und dann habe ich bei Adobe noch ein paar Jahre gearbeitet und habe eben OMR dann immer in den Nacht- und Morgenstunden weiter noch mit vorangetrieben. Und dann vor ein bisschen über 4 Jahren hat dann LinkedIn an die Tür geklopft, auf LinkedIn, und hat gesagt, hey, du bist doch Deutscher, du bist Produktmanager, wir wollen da was in Deutschland machen, produkttechnisch, hast du nicht Bock, das zu machen? Und dann bin ich eben gewechselt. Das war aber auch dann wieder so der nächste Inflection-Punkt. Da war wieder so die Frage, gehe ich zurück nach Deutschland? Weil dann war zu dem Zeitpunkt, hatte OMR, ich glaube, so 16.000 Besucher. Wir hatten mittlerweile ein größeres Büro, hatten irgendwie 30 Leute, glaube ich, im Team. Und auch da habe ich wieder gedacht, okay, gehst du jetzt zurück und machst OMR Vollzeit, verlässt aber eben das Valley, oder sagst du, okay, hey, ich will diese Tech-World nochmal mitnehmen, ich will nochmal die Opportunity sehen, weil wenn mich Leute mal fragen, was sind so die großen Vorteile, wenn man hier im Valley lebt, eins davon ist eben vor allem der berufliche Zugang zu krassen Möglichkeiten. Ne? Also ich arbeite ja, wie gesagt, bei LinkedIn jetzt seit einem Jahr, bin ich an InMail und Premium-Features innerhalb von Messaging eben dran, und ich berühre halt Millionen von Menschen mit dem, was ich mache. Ne? Also ich meine, wir haben irgendwie 700 Millionen Mitglieder, und diese 700 Millionen Mitglieder nutzen halt Produkte, an denen ich arbeite, und diesen Einfluss sozusagen zu haben und da mitzumachen, das ist halt eine total coole Opportunity, sodass ich mich dann wieder damals eben gegen OMR für das weitere Leben im Valley entschieden habe, und mittlerweile sind wir hier echt, ja, seit 7 Jahren und relativ gefestigt, und ich sehe mich auch eher meinen weiteren Lebensweg hier auf dieser Seite des Teiches erstmal zu bestreiten. Trotz natürlich der politischen Situation und so weiter. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht groß im Detail drüber sprechen, dass jedem bewusst, wie crazy das ist. Aber ich sage mal, ich lebe nicht in den USA, ich lebe in San Francisco. Hier ist alles auch einigermaßen in Ordnung. Aber ja, wir sind sehr, sehr glücklich, und mittlerweile eben Kind und Frau habe ich ja damals schon, also meine Frau habe ich aus Deutschland ja schon mitgebracht sozusagen, und ja, Hauskind-Auto sozusagen. Den kleinen amerikanischen Traum sozusagen. Also uns geht's ganz gut hier.
Sehr cool. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest im Product-Team oder im Produktseitig. Gibt es so, sag ich mal, gerade wenn du, wo du gesagt hast, du bist so der Bastler, gibt es so Sachen, wo du dann auch sagst, dass du vielleicht nicht alles umsetzen kannst, so in dieser großen Matrix, in der man dann letztendlich in dem großen Umfeld, dem man letztendlich dann auch ist? Und wie geht ihr da so ran, auch so produktstrategieseitig? Also was sind so die nächsten Sachen? Wie plant ihr? Weil ich stelle mir das, ja, du hast jetzt gesagt InMail und Premium, das ist ja ein sehr, sehr spezialisiertes Segment dann auch in dem Riesenkosmos LinkedIn. Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Wenn du jetzt im kleinen Startup bist, dann kannst du da wahrscheinlich mehr entscheiden und kannst schneller agieren. Wir haben über 200 Produktmanager bei LinkedIn, die eben irgendeinen Teil des Produktes eben ja, verantworten. Also wie gesagt, für mich ist es eben InMail und ich sage dann immer so, hinter jeder Opportunity steht eine InMail, weil das ist so ein bisschen der Kern von LinkedIn, ja, dass man sich irgendwann miteinander Nachrichten, oder dass man irgendwann eine Nachricht miteinander schreibt, um sich eben über eine neue Job-Opportunity zu unterhalten oder über einen Podcast-Gast zu finden oder was auch immer es eben ist. Und wir haben da natürlich so gewisse Prozesse. Also das klingt wahrscheinlich jetzt für den Außenstehenden erstmal so, oh mein Gott, da ist ja ein Riesenprozess hinter. In der Tat haben wir nennen das Dependent-Prozess, also diese Depend-In. Wir machen immer so das In von LinkedIn überall mit rein, wo man dann praktisch jedes Quartal eben, wenn man andere Produkte anfasst, denen sozusagen sagt, hey, das möchte ich gerne machen, das müsst ihr supporten. Und dann muss man da so ein bisschen eben die Leute davon überzeugen, dass das halt Sinn macht. Und natürlich gibt es eine übergeordnete Strategie. Ne? Also wir sagen immer, create economic opportunity for every member of the global workforce. Also wir wollen halt den Menschen helfen, sich miteinander zu vernetzen und eben beruflich voranzukommen. Und dann hat eben jedes Team irgendwelche Subziele, die sie irgendwie verfolgen. Und dann musst du eben, also ich will nicht sagen, du lobbyst, ne? Also, aber in gewisser Weise ist es ja schon so, dass du eben erstmal deine Ideen so ein bisschen pitcht und relativ früh die Leute mit einbeziehst und denen erzählst. Und am Ende des Tages geht es ja immer um Storytelling. Meines Erachtens sowieso das wichtigste Skillset überhaupt, gerade in dieser Welt, wo man jetzt auch noch irgendwo anders ist und nicht mit den Leuten in einem Raum sitzt. Aber dass man halt irgendwie den Leuten versucht zu erklären, warum man das gerne möchte und die Leute einfach begeistert und mitzieht und dann eben den Support dafür bekommt. Und ja, das klingt wahrscheinlich relativ krass, weil du hast halt dann eben hunderte von diesen Tickets, die dann natürlich zentral irgendwie verwaltet werden. Aber da gibt es dann halt auch in so einem großen Laden relativ viel Hilfe. Also gibt es dann halt Teams, die nichts anderes machen, als diese Prozesse zu organisieren. Mhm. Und darüber können wir dann schon recht innovativ arbeiten. Also das kriegt vielleicht der normale Nutzer dann gar nicht so viel mit, wie viele neue Sachen da jede Woche irgendwie dazukommen. Aber wenn du mal so guckst, wie sah LinkedIn vor einem Jahr aus und was gibt's heute? Also ich sage nur mal so Sachen wie Live-Video und Newsletter und jetzt kommen Stories. In Deutschland sind wir im Moment noch nicht live, aber es kommt auch in Kürze. Also es sind einfach ganz viele neue Sachen, die ständig kommen. Und das funktioniert halt deshalb, weil das dann schon irgendwie in so einem großen Konzern vernünftig gemanagt wird. Ne? Aber wenn da jemand Interesse hat, nochmal genau an dem Prozess, kann ich auch nochmal separat mit den Leuten darüber sprechen, weil das vielleicht dann für den einen oder anderen dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig ist. Aber wir sind da schon recht innovativ, muss ich sagen. Und ich bin echt begeistert, wie viel Kraft da so aus dem Unternehmen herauskommt.
Mhm. Spannend. Du hast eben einen ganz spannenden Punkt gesagt, nämlich so ein bisschen Lobbyarbeit, Netzwerk innerhalb von LinkedIn. Also LinkedIn ist ja Netzwerk per se. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn man so neu in die USA kommt, du hast vorhin gesagt, irgendwie die Entscheidung, soll ich da jetzt rübergehen, umziehen, neuer Kontinent, ist ja eigentlich so ein Stück weit auch irgendwie so ein Kaltstart. Ja? Das heißt, du fängst irgendwie damals ja noch bei Adobe, aber du fängst irgendwo an und kennst ja eigentlich erstmal sehr, sehr wenig Leute. Kannst du so ein bisschen aus deiner Erfahrung auch erzählen, inwiefern so auch dieser Netzwerkcharakter im Silicon Valley auch einfach besonders ist und wie wichtig Netzwerk wirklich ist?
Ja, ich glaube gar nicht, dass das jetzt im Valley anders ist als in Hamburg oder Berlin oder München oder Nürnberg oder wo auch immer. Ich habe damals mal nach der Uni ganz kurz bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. Ich weiß nicht, für die Kölner und Düsseldorfer unter den Hörern, die kennen vielleicht noch Center TV. Ich war damals für den CEO, Assistent der Geschäftsführung für eine Zeit lang und der Chefredaktor, viele Grüße, Stefan Born damals, der hat mir mal ganz am Anfang, am ersten Tag der Einführung gesagt, Christian, ich gebe dir einen Tipp. Jeden, den du jemals triffst im beruflichen Kontext, sammeln dessen Visitenkarte ein und speichern dir die in deinem Rolodex. Also damals gab es noch kein LinkedIn oder es gab es vielleicht schon, aber damals haben wir das irgendwie nicht, oder war ich da auf jeden Fall noch nicht angemeldet. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich sagte, ja klar, wenn man jemanden trifft, den die Kontaktdaten erstmal zu haben, das irgendwie abzuspeichern, macht total Sinn, weil dann kann ich darauf irgendwie wieder zurückgreifen. Und dieses, ich meine, das Kaltstart in gewisser Weise gibt es ja gar nicht. Die Welt ist irgendwie doch ein kleiner Ort. Also wenn man irgendwie irgendwo studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat und man kennt ein paar Leute, meistens kennt man ja über irgendeine Ecke immer irgendjemanden. Ich weiß noch damals, als wir hergezogen sind, wie viele Leute uns dann geschrieben haben, hey, du musst unbedingt den kennenlernen, weil der ist auch gerade dahin gezogen und so entstehen ja immer Netzwerke, dass du halt über irgendjemand anderes dann irgendjemand kennst. Da gibt es ja auch diese Studie, ne, dass man, ich glaube, ich über irgendwie drei Ecken oder vier Ecken oder was mit jedem Menschen auf der Welt mehr oder weniger irgendwie vernetzen kann, theoretisch.
Ja.
Und wenn du das jetzt auf die, sag mal, berufliche Welt, in der wir jetzt leben, also ich meine die Tech-World, da ist es wahrscheinlich irgendwie wirklich bis zum dritten Kontakt und du bist irgendwie bei jedem angekommen, mehr oder weniger. Was dann vielleicht noch geholfen hat, dass man, also ich glaube, Extroverts haben es wahrscheinlich etwas einfacher auf dieser Welt, gerade in dem Bereich, als wenn man jetzt sehr eben in sich gezogen ist und nicht gerne auf Events geht und nicht auch gerne auf Netzwerkveranstaltungen geht. Und da habe ich es vielleicht dann persönlich ein bisschen einfacher, dass man dann schnell Leute irgendwie kennenlernt. Ich merke aber einfach, also zum Beispiel ein Tipp, wenn man irgendwo neu anfängt, das habe ich irgendwo mal gelesen, das habe ich bei LinkedIn damals so gemacht, weil ich kam ja dann in diese riesen LinkedIn-Welt und damals waren wir irgendwie 8000 Mitarbeiter, heute sind es glaube ich so ungefähr 15, 16.000, ich weiß nicht ganz genau. Aber da hat einer gesagt, in den ersten 100 Tagen lern jeden Tag mindestens eine neue Person kennen und frag die, wen du noch kennenlernen sollst. Und das habe ich auch knallhart gemacht, ne? Jeden Tag bin ich irgendwo in der Küche oder wo auch immer, wo ich die Leute gesehen habe ich die angesprochen und so, hey, ich bin neu hier, ich bin Christian, ich mache das und das. Und dann habe ich mit denen nur kurz geschnackt und dann kannten die mich immerhin schon mal. Und dann habe ich die auch immer gefragt, hey, wen soll ich denn unbedingt treffen in dieser Firma? Und so kamen dann bestimmte Namen immer wieder und dann habe ich die halt angeschrieben und dann habe ich die getroffen. Und mein Chef damals, mein erster Chef bei LinkedIn, der war halt auch echt total großartig, weil der hat mir auch in der Tat eine Liste von ungefähr 100 Leuten gegeben und gesagt, hey, Christian, um hier erfolgreich zu werden, Relationship Matters, das ist sowieso eins unserer Mantras bei LinkedIn. Triff all diese Leute und hol die Meinung ab, was die glauben, was wir machen sollen. Das war dann im Prinzip erstmal so meine Aufgabe für die ersten Wochen, erstmal so dieses interne Netzwerk kennenzulernen. Und habe ich auch dann zum Beispiel einen der Co-Founder von LinkedIn halt getroffen und habe mit dem darüber gesprochen, was er glaubt, was wir halt machen müssen in dem Bereich, für den ich damals verantwortlich war. Und das sind so Sachen, die habe ich bis heute irgendwie in meinem Kopf, ne? Also was der mir damals gesagt hat. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die kann jeder irgendwie übertragen, wenn er irgendwo neu ankommt. Nicht einfach nur an den Schreibtisch setzen und warten, was passiert und dass einem die Aufgaben gegeben werden, sondern proaktiv rausgehen. Und klar, das natürlich ist ein bisschen schwieriger, gerade in Covid-Zeiten. Also ich habe einen riesen Respekt vor Kollegen, die jetzt irgendwie in den letzten 6 Monaten bei LinkedIn angefangen sind, weil es natürlich viel, viel schwieriger ist und da die Leute mit denen in Kontakt zu kommen. Aber jeder, also die meisten Menschen jedenfalls, sind ja offen für so ein kurzes Gespräch. Man hat ja nicht immer nur Lust, nur über Business zu sprechen, sondern man will ja auch irgendwie den persönlichen Austausch haben, man will über persönliche Dinge irgendwie miteinander sprechen, sich kennenzulernen und nur dann kann man halt meines Erachtens auch erfolgreich sein, wenn man die Person hinter dem Gegenüber halt wirklich kennenlernt.
Ja, definitiv, glaube ich auf jeden Fall auch. Grundsätzlich ist so, das eine ist ja das Thema Netzwerk und dann ist ja das zweite, wenn du so ein bisschen das Netzwerk aufbaust, ja auch irgendwie dann deine Person so ein bisschen in Vordergrund zu stellen, dass die Leute auch erinnern, hey, ich habe irgendwie mit Christian gesprochen und der hat das und das gesagt. Das ist ja so ein Stück weit irgendwie, und das bringt mich so zum nächsten Thema, so Thema Personal Brand ist ja in den USA einfach ganz anders gesehen. Da brauchen wir ja auch nur auf die typischen CEOs zu gucken, sei es jetzt irgendwie Elon Musk oder so. Solche Beispiele gibt es ja in Europa nur sehr, sehr wenig und man braucht ja auch nur mal bei euch bei LinkedIn letztendlich gucken, wie viel Follower hat so ein Elon Musk oder ein Bill Gates und wie viel hat dann irgendwie ein DAX-CEO. Da sind allein, klar, dieses Englischsprachig für Deutschsprachig muss man schon differenzieren, aber trotzdem ist es eine ganz andere Präsenz. Ist das was, mit dem du dich auch aktiv beschäftigst, so Thema Personal Brand? Und wenn ja, was hat das so oder wie arbeitest du an deiner Brand? Was hat das für dich für eine Bedeutung?
Absolut, also ich glaube, das sind riesen Vorbilder, die man sich da angucken kann. Und natürlich hat man als Gründer von einem Unternehmen viel, viel mehr Freiheiten sozusagen, ne? Also hier, ich agiere nicht anders, als wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwo angestellt wäre. Aber natürlich muss man immer so ein bisschen vorsichtig sehen, was ist die persönliche Meinung, was ist die Meinung von dem Unternehmen, für das man arbeitet. Prinzipiell aber hast du total recht. In den USA ist dieses sich präsentieren, über seinen Erfolg zu sprechen, viel angesehener wahrscheinlich oder viel akzeptierter oder auch erwarteter. Ne? Also wenn du einfach nur irgendwo Leute auf dem Parkplatz triffst, regelrecht, geht es ja immer dran, also so, what are you doing? Ist nicht so, oder dieses how are you ist das Erste, aber dann what are you doing ist gleich direkt so, okay, was ist dein Beruf? Ne? Wohingegen in Deutschland wahrscheinlich das dann erstmal so, oh, da ging es wieder nur um Business. Aber das ist schon irgendwie ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und wie mache ich das persönlich? Also in der Tat denke ich natürlich viel darüber nach, ne? Und überlege halt, gerade weil ich ja nun auch einen eigenen Podcast mittlerweile mache und darüber natürlich dann versuche auch Reichweite zu generieren, wie kann ich mich da eben präsentieren, dass man auch die Leute natürlich nicht nervt, ne? Also ich will jetzt auch nicht meine Follower irgendwie da bombardieren und nicht jeder ist ja an dem Content interessiert und gerade für mich, also mein Podcast ist in deutscher Sprache, aber mein Netzwerk ist halt größtenteils in den USA mittlerweile oder zum großen Teil und da ist natürlich die Frage, wie macht man das dann, ne? Und wie präsentiert man sich da? Ich glaube halt, wenn man einfach authentisch ist und wenn man irgendwie einfach irgendwie nette Stories erzählt, das ist ja immer dieses Thema, ne? Bin ich jetzt derjenige, der nur sagt, hier ist mein neues White Paper und hier ist irgendwie, ich will was verkaufen? Das sind ja auch diese typischen Geschichten, die halt häufig dann passieren. Man nimmt eine Kontaktanfrage an von jemandem, den man vielleicht mal irgendwo kennengelernt hat und dann direkt kommt irgendwie, und wir haben hier unsere Freelancer in Sofia und in sonst wo und ja. Ich meine, das ist ja total verständlich, dass Leute auch versuchen, ihre Services zu verkaufen. Aber ich sage dann immer so, Message is a date, Connection is the marriage. Dass man halt erstmal miteinander spricht, um zu gucken, gibt es da überhaupt irgendwie ein Overlap und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man sich dann wirklich mit dieser Person verbinden möchte. Also zum Thema das richtige Netzwerk sozusagen aufzubauen. Ja. Ich springe jetzt schon so ein bisschen in den Themen, aber dieses ganze Personal Brand Thema ist auf jeden Fall was, wo wahrscheinlich jeder irgendwie heutzutage in der Welt auch drüber nachdenken muss, gerade in den Zeiten, wo man halt von zu Hause arbeitet. Ne? Das ist auch wieder zurückgehend zu dem Setup. Ne? Wie tauche ich in einem Zoom-Call zum Beispiel auf? Habe ich den Standard-Zoom-Hintergrund mit der blöden Golden Gate Bridge, die ich nicht mehr sehen kann in Zoom-Calls? Oder erzähle ich halt irgendwie in gewisser Weise eine kleine Story? Ne? Deswegen, also immer wenn ich in irgendwelche Zoom-Calls komme mit neuen Leuten, die ich mich noch nicht kenne, alle immer so, oh krass, die ganzen Tools in deinem Hintergrund, oh und was ist das für ein Auto und was für ein Fahrrad fährst denn du? Ich glaube einfach, wenn du einfach nur so ein bisschen darüber nachdenkst, was ist denn im Hintergrund zu sehen und nicht jeder hat den Luxus, in seiner Garage zu arbeiten zu können oder den Platz zu haben, auch vielleicht keinen eigenen Raum zu haben, aber vielleicht dann auch in seinem Wohnzimmer, wenn man jetzt da sitzt, nicht unbedingt im Hintergrund irgendwie die alten Klamotten auf dem Sofa liegen zu haben, sondern irgendwie so ein bisschen nett zu machen. Witzigerweise glaube ich, dass da die Deutschen viel, 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 viel besser sind. Also wenn ich halt mit Deutschen oder auch mit meinen OMR-Kollegen in Videocalls bin, wenn ich halt sehe, was für coole Einrichtungen die da haben, das ganze europäische Design, ja. Und wenn ich dann sehe, wie echt die meisten Kollegen, die ich halt hier in den USA sehe, die halt von irgendeiner braunen oder beigen Wand in irgendeiner Mietswohnung sitzen, die sich nur darüber Gedanken machen, wie sie wirken auf die andere Person. Ich glaube, da fängt es schon an. Ne? Da kann jeder halt an seiner persönlichen Brand schon arbeiten, dass er sich einfach nur über Licht und über Ton und über Bild ein bisschen Gedanken macht. Ich habe da auch neulich einen Artikel zu geschrieben, was meine persönliche Meinung zu dem Thema ist. Stop working from the couch now. Ich habe dann direkt Feedback bekommen von Amis. Ja, mach's doch nicht so negativ. Und damit greifst du ja viele Leute an. Ja, ich will provozieren, ich will angreifen, weil, ey, das ist nicht teuer, sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie wirke ich auf andere und ich finde, da fängt es mit der Personal Brand mit dem Personal Brand Building schon an, einfach ja, zu überlegen, wie wirke ich auf dem Screen auf der anderen Seite, also heute echt wichtiger als jemals zuvor.
Ja. Du hast gerade angesprochen, den Artikel, dass man eben nicht auf der Couch arbeiten soll, habe ich natürlich irgendwie auch gelesen, und habe dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen geguckt und auch gesehen, dass du immer mal wieder auch eben so über, ich nenne es mal private Themen, letztendlich dann irgendwie einen Beitrag schreibst oder einen Kommentar abgibst oder so, irgendwie sei es jetzt irgendwie ein Smartphone, ja, ein Hoverboard oder was auch immer. Sind das dann, also ist das so aus dem Impuls heraus oder sind das dann wirklich auch so ein Stück weit strategisch, dass du sagst, das könnte jetzt auch so ein bisschen anecken oder das könnte jetzt ein bisschen provozieren und deswegen schreibe ich dazu jetzt mal was? Also ist das so eine geplante Strategie, die Richtung Personal Brand geht oder ist das einfach frei raus, private Themen und dann in Zusammenhang damit ist LinkedIn auch ein Stück weit das Medium, eben auch dann die Bühne für solchen privateren Sachen letztendlich ausspielen zu können?
Ja, also den Artikel habe ich deshalb geschrieben, weil es mich so genervt hat, Weil ich meine, mittlerweile bin ich halt 6 bis 10 Stunden am Tag in irgendwelchen Videocalls mit Leuten.
Ja.
Und mich nervt es halt total, wenn es in der Leitung knackt, wenn es rauscht, wenn das Bild schlecht ist. Ne? Und ich meine, die Leute regen sich tierisch auf, wenn sie irgendwie eine Netflix-Show gucken und es hakt mal für 2 Sekunden. Aber dass sie irgendwie in einem Videocall eine halbe Stunde Präsentation halten und irgendwie ständig wackelt das Bild oder die laufen irgendwie mit dem Rechner hin und her und irgendwie ist es... Da denken die Leute nicht drüber nach. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, jetzt schreibst du mal einen Artikel, weil ich kann nicht jedem jedes Mal das sagen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, immer, hey, your audio sucks. in nett, ne? Immer so, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, mit deinem Audio ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier ist ein Tipp. Hier, ich nutze übrigens das Mikrofon. Da habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, jetzt schreibst du mal einen Artikel, um das einfach mal so subtil sozusagen in Ordnung. Und dann habe ich hab Kollegen in meinem Team, die haben dann, weil ich habe ja geschrieben, stop using Zoom Backgrounds, die haben dann einen Screenshot von meiner Garage gemacht. Also haben praktisch einen Screenshot von mir gemacht, haben das jetzt immer in den Video, der eine jedenfalls, hat immer meine Garage als Virtual Background, um mich dann zu ärgern. Also die Leute nehmen das dann vielleicht schon ein bisschen wahr. Zu der Frage, ist das jetzt geplant für Brandbuilding? Ich meine, natürlich denke ich dann darüber nach, wie schreibst du den Artikel jetzt, machst du den ein bisschen lustig, machst du den ein bisschen provokant. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen meine Art. Das ist jetzt weniger strategisch in dem Sinne. Zu der anderen Frage, privater Content. Ich glaube halt, man muss natürlich schon privaten Content mit Business irgendwie verbinden. Ne? Ich meine, jetzt irgendwelche GIFs bei LinkedIn zu posten, ich meine, da wirst du im Zweifel irgendwie von der Relevanz abgestraft und Leute haben darauf auch nicht so viel Bock. Aber wenn die GIFs halt vielleicht irgendeinen Mehrwert für den beruflichen Kontext mitbringen, dann funktionieren sie sicherlich sehr, sehr gut. Ne? Also ich habe mal eine Story, die ich jetzt kürzlich mal gepostet habe. Für den einen oder anderen, der hat das vielleicht schon mal gehört, aber OMR ist ja jetzt demnächst Mitbetreiber vom Hamburger Fernsehturm. Und ich habe halt so eine persönliche Story mit diesem Fernsehturm. Die ist jetzt gar nicht irgendwie so beeindruckend in dem Sinne, aber mein Vater, also auch Hamburger, der war damals irgendwie 14 Jahre alt, als der Fernsehturm 1968 eröffnet wurde und ist dann morgens um 4 aufgestanden und hat sich da in die Schlange gestellt und war dann irgendwie Gast Nummer 35 auf diesem Turm. Und aus irgendwelchen Gründen hat er mir diese Geschichte gefühlt 100-mal erzählt in meiner Kindheit. Ich habe ihn jetzt darauf angesprochen, er meinte, nein, habe ich nie erzählt. Ich sagte, Papa, hast du mir 100-mal erzählt. Und dann habe ich irgendwie witzigerweise ein Foto gefunden, wo wir beide vor dem Fernsehturm fotografiert wurden. Da war der bei der Aufbauphase vom OMR dabei und dann war ein Foto, was jemand gemacht hatte von mir in meinem OMR-Outfit mit meinem Vater vor dem Fernsehturm. Und dann kam halt diese Story, dass wir jetzt eben damit Betreiber sind, habe ich dieses Foto genommen und habe das sozusagen als Anlass genommen, darüber zu berichten, dass OMR jetzt mit Betreiber vom Fernsehturm ist. Und der Post ist halt mega viral gegangen, also für meine Begriffe, ne? Ich bin jetzt nicht der Monster-Influencer bei LinkedIn, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 7000 irgendwas Follower, aber habe halt dann, keine Ahnung, 40.000 Abrufe oder Views auf dem Artikel, ich glaube 400 Likes und weiß ich wie viele Kommentare und das ist halt für meine Begriffe sozusagen relativ viral, also für mein Level und da habe ich halt nochmal so richtig reflektiert irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, krass, wenn du eine persönliche Story mit der Business-Story irgendwie verknüpfst, ist das einfach viel netter für die andere Seite, das zu lesen, das zu reflektieren auch wieder. Also das macht einfach, wenn man nur mal logisch drüber nachdenkt, macht das einfach total Sinn, eine persönliche Story immer mit reinzubringen. Vielleicht nicht jedes Mal natürlich, aber wenn es irgendwie passt, glaube ich, macht das total Sinn, weil eben die Leute ist ja schon interessiert. Was ist das für ein Mensch? Was bewegt den? Ne? Und die wollen nicht nur wissen, habe ich ja gerade schon gesagt, hier ist mein White Paper und irgendwie hier ist der Graph nach oben, wenn du unser Tool einsetzt. Und vielleicht kann man es auch mal hier und da irgendwie mit einbinden. Aber ja, deswegen glaube ich sehr, sehr stark daran, eben diese Kombination zwischen beruflich und privat, was halt wahrscheinlich immer mehr fließt. Und natürlich gibt es auch ganz viele Menschen, die das nicht wollen. Ne? Nicht jeder möchte sich persönlich so darstellen. Und möchte, dass die Leute öffentlich nachlesen können, was man für eine Person ist und wie jetzt die Garage in seinem Hintergrund aussieht, ne, und so. Aber ja, es funktioniert halt einfach ganz gut, muss man sagen. Ne? Die Menschen sind einfach neugierig und wollen das wissen.
Ja. Wenn man dir so zuhört und auch den ein oder anderen Artikel liest von dir oder auch dir folgt, dann merkt man, dass es relativ häufig um so Themen geht wie Fokus, Produktivität, ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, so richtiges Licht, richtiger Ton, also so Lifehacks letztendlich, würde ich es vielleicht irgendwie mal sagen. Ich erinnere mich auch immer noch, geguckt, ob ich den Artikel finde, vielleicht hast du ihn auch nie geschrieben, aber ich erinnere mich immer noch so an ein Gespräch, was wir hatten, da hast du mir irgendwie erzählt, wie man perfekt im Flugzeug schläft. Ja,
das habe ich in der Tat optimiert.
Ja, so eine Anleitung mit so 10 Punkten, wie du irgendwie ideal im Flugzeug schläfst, weil ich zu der Zeit ja auch relativ viel in die USA geflogen bin. Und ist das so was du so ein stetiger Drang, dass du irgendwie sagst, dass du immer dich da selber auch optimieren willst? Und hast du so die 2, 3 Tipps, wo du sagst, das sind die Dinge, die einem wirklich helfen, fokussiert zu sein und sich selber immer weiter zu optimieren?
Absolut. Also ein Riesenthema in meinem Leben, dass ich überlege, wie kann ich mein Leben vereinfachen, verbessern, optimieren. Also dieses Flugding war in der Tat, ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, kann man sicherlich auf meinem Profil finden, irgendwie so 10 Tips to avoid the Jetlag. Also ich habe damals, weil ich halt für Deutschland hier verantwortlich und war irgendwie 10, 12 Mal im Jahr in Deutschland und eben immer mit den 9 Stunden Zeitunterschied. Und gut, ich habe halt den Vorteil, ich kann überall schlafen. Ne? Wenn ich abends meinem Sohn Lieder zum Gute Nacht singe, dann schlafe ich da mal selber bei ein. Also ich habe halt generell, glaube ich, da das Talent, dass ich schnell einschlafen kann. Aber genau, da gab es dann eben so Sachen, die ich halt gemerkt habe, die bei mir sehr, sehr gut funktionieren. Die ich halt andere Leute nicht machen habe sehen. So. Also die anderen Leute haben das nicht so gemacht. Da habe ich immer gedacht, krass, okay, bei mir funktioniert es so gut. Und viele Leute haben das dann gelesen und haben mir auch nachher Feedback gegeben und haben gesagt, krass, das funktioniert ja echt voll gut und haben mir noch weitere Tipps gegeben. Generell, wenn Leute mich immer fragen, was mache ich so in meiner Freizeit? Ich hänge halt extrem viel bei YouTube und ab und guck halt, was halt Leute für Tools sich selber bauen, irgendwie, was sie halt irgendwie optimieren. Also ich glaube, man kann alles einfach auch von YouTube oder anderen solchen Videoplattformen dann lernen. Ich habe in meinem Haus einen Raum angebaut und ein Fundament gegossen und irgendwie Fußbodenheizung und geframed und Dach geschingelt und was man halt so macht. Und das kannst du alles bei YouTube einfach lernen. Krass. Und ich bin halt ein totaler Freund davon, irgendwie Sachen zu verbessern und dann auch Perfektion sozusagen anzustreben. Also ich habe mir jetzt kürzlich in der Covid-Zeit eine Espresso-Maschine gekauft und habe halt auch da eben überlegt, okay, was ist jetzt die beste Maschine? Aber das macht ja wahrscheinlich jeder, sich irgendwie so überlegt und Research betreibt. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Teil in meinem Leben, sich damit zu befassen und dann halt auch wirklich gut in dem Bereich zu werden. Ich habe dann so ein bisschen das Problem, dass ich extrem viele Hobbys habe und dann natürlich immer die Zeit ein bisschen davonläuft. Aber ja, auf jeden Fall macht das mir sehr, sehr viel Spaß. Auch diese ganzen Lifehacks, ne? Wie falte ich meine Wäsche und wie organisiere ich die gefaltete Wäsche in meinem Schrank und wie organisiere ich meine Tools, dass die möglichst schnell sind, wie ist die Küche aufgebaut, damit der Weg von der Spülmaschine zum Ausräumen des Geschirrs möglichst kurz sind. Das sind ja alles so Kleinigkeiten. Ich meine, das hat jetzt nichts mehr mit beruflich und Freelancing zu tun, aber ich glaube, da kann ich mich mit Leuten sehr, sehr lange drüber unterhalten und auch in meinem Freundeskreis. Auf jeden Fall bin ich dafür bekannt, über Lifehacks zu sprechen. Ja, das ist eine große Leidenschaft von mir.
Machen wir vielleicht irgendwann nochmal separate Folge Christians Lifehacks. Ja. Sehr gut. Cool. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen, auch so Bezug aufs Thema Arbeiten, so den Unterschied zwischen Deutschland und USA, ja gerade auch so auf das Thema flexibleres Arbeiten und jetzt auch in Bezug auf Corona. Freelancing ist ja grundsätzlich oder generell in den USA nochmal ein viel, viel größeres Thema. Gibt ja auch viele Studien, die irgendwie sagen, 2030, 2035 sollen irgendwie 50% der arbeitenden Bevölkerung in den USA irgendwie Contractor sein oder als Freelancer unterwegs sein. Bekommst du davon was mit und vor allen Dingen auch so im Silicon Valley, wie sich vielleicht jetzt auch Dinge ein Stück weit verändern durch Corona, dass alle Leute viel mehr von zu Hause arbeiten? Was kannst du ein bisschen berichten, was da so dein Eindruck ist?
Ja, also ich meine, da gibt es natürlich Pre-Covid und Post-Covid. Also generell hat das ja sicherlich der andere mitbekommen, dass eben hier immer noch absoluter Lockdown ist. Ne? Also wenn ich nur aus der Haustür gehe, dann muss ich eine Maske aufsetzen, wenn ich auf der Straße rumlaufe. Und wenn du keine Maske auf hast, also ich habe immer eine auf, aber du kriegst es halt mit, dass Leute sich auch gegenseitig ansprechen und das wirklich echt krass strikt eingehalten wird und deswegen wahrscheinlich auch San Francisco besser geht als im Rest der USA auf Covid-Anzahl. Warum erzähle ich das? Die ganzen Tech-Firmen hier vor Ort, die haben halt jetzt schon bekannt gegeben, also viele von denen, Google, ich glaube Facebook, dass eben mindestens bis Juni nächsten Jahres noch von zu Hause gearbeitet wird. Einige Tech-Firmen wie Twitter habe ich gelesen, die sagen, die können für immer von zu Hause arbeiten. Also sehr, sehr progressiv. Und da merkst du eigentlich plötzlich, dass jeder jetzt zum Freelancer wird in gewisser Weise, weil er eben alleine sozusagen für sich arbeitet. Natürlich auch an Projekten und mit anderen Leuten. Und Dazu muss man auch noch sagen, San Francisco ist halt nicht USA, ne? Also der Vergleich USA mit Deutschland ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu ziehen, weil es einfach so unterschiedlich ist. Aber hier in San Francisco oder auch generell im gesamten Valley ist das sicherlich schon eine krasse Änderung, die einfach extern durch Covid halt getrieben wird. Was sind noch so Unterschiede? Ich habe ja, vielleicht sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ich mache ja auch diesen Podcast, um auch genau dieses Thema herauszufinden. Ne? Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Arbeitskultur? Und ich merke immer mehr, so viel anders sind wir dann eigentlich gar nicht. Also natürlich, wenn ich jetzt in irgendeine traditionelle Firma gehe in Deutschland, obwohl die sich ja auch sehr verändern, aber da habe ich halt selber nie gearbeitet, deswegen kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Aber wenn ich jetzt die Firmen im digitalen Marketing, in der Tech-Szene in Deutschland, ob das jetzt OMR ist oder andere Startups, und wenn ich jetzt mit vergleiche mit den Startups hier, der Unterschied ist da nicht so groß. Ne? Also von der Kultur, von der Arbeitsweise, wie die Leute Gas geben, da habe ich sogar eher das Gefühl, dass in Deutschland dann noch viel mehr Gas gegeben wird und die Leute noch viel fokussierter und konzentrierter arbeiten und vielleicht ein anderes Fleißlevel in gewisser Weise haben. Ja,
was man ja schon aber sieht, zumindest ist meine Wahrnehmung und widersprich mir da, wenn du es anders siehst, aber wir waren ja auch mal, oder ich war ja auch 2-3 Mal im Silicon Valley und wir waren ja auch mal bei LinkedIn und bei Google und so den Campus Facebook und so dann. Und es ist ja schon sehr viel auch Office-zentriert gewesen. Ja, du hast da, ich erinnere noch, ich war irgendwie bei euch in der Kantine und dachte, ich bin im 5-Sterne-Hotel, weil du irgendwie 27 verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Essen hattest. Und dann habe ich irgendwie bei Google jemanden getroffen, habe ihn gefragt, warum er zu Google gewechselt ist, von Facebook, glaube ich, und so. Und der meinte irgendwie, they have the better food. Und ich war so, okay, spannend, dass das ein Wechselgrund ist.
Wenn mich Leute fragen, was ich vermisse in der Covid-Zeit, dann ist das in der Tat, ne? Ich hab irgendwie 4 Kilo abgenommen, nur weil ich halt, also ich meine, ich mache noch deutlich mehr Sport als vorher, aber ich esse halt einfach nicht mehr bei uns im Restaurant. Also wenn du unseren Chefs da sagst, Kantine, dann nein, das ist ein Restaurant. Also wirklich
unfassbar. Es ist auch wirklich ein Restaurant, ja.
Ja, also da bin ich unfassbar dankbar jeden Tag immer gewesen, wenn ich da das Essen halt, also dieses generell irgendwo hinzugehen, nicht auf die Karte gucken zu müssen, sondern einfach rumzugehen und zu gucken, was möchte ich denn heute essen, nur von der Optik. Ich habe nie das Menü mir angeguckt, aber das ist der größte Luxus für mich generell. Ich finde auch generell nichts schöner, als wenn ich mit Freunden essen gehe und die bestellen für mich Essen und ich werde überrascht. Also es ist für mich irgendwie so jeden Tag dieses Gefühl, irgendjemand hat für mich gekocht und ich kann mir jetzt aussuchen, was ich davon möchte, was am besten aussieht. Das ist natürlich schon anders, ne? Also der Fokus darauf, diese ganzen Perks, die alle kommen, genau, da kann man natürlich drüber sprechen. Das ist natürlich aktuell in der Phase nicht so der Fall, aber generell Perks, wie beteilige ich die Mitarbeiter, was gibt es für Bonusprogramme, da gibt es natürlich riesengroße Unterschiede noch. Das hat natürlich teilweise auch steuerliche Probleme, ne? Dass in Deutschland zum Beispiel so Stock-Option-Programme, also für die das jetzt nicht kennen, wenn du hier bei einer privaten Firma arbeitest, dann bekommt jeder Mitarbeiter eigentlich eben gewisse Anteile virtuell und wenn die Firma dann irgendwann IPO macht oder verkauft wird, dann wirst du praktisch ausbezahlt und in Deutschland gibt es halt das Problem, dass du dann schon Steuern darauf zahlen musst, obwohl die Anteile noch gar nichts wert sind und hier wirst du halt erst steuerpflichtig, wenn das dann auch wirklich in Dollar-Value oder in richtige Aktien praktisch umgewandelt wird und das ist natürlich eine Riesenmotivation für viele Leute, auch hierher zu kommen und eben im Silicon Valley so dabei zu sein. Ne? Und das ist vielleicht auch noch ein anderer Unterschied, was für Leute kommen hier überhaupt her. Also ich habe das auch schon 100 Mal gesagt, in anderen Podcasts oder Leute, die mir in meinem Podcast zuhören, haben das auch schon mal gehört. Ich sage immer, ich bin der Dümmste im Raum und das ist das beste Gefühl, was du jemals haben kannst. Weil die Leute, also ich, nur in meinem Team, wo die alle herkommen, also die kommen ja von überall auf der Welt, was ich ja total geil finde. Ne? Du arbeitest hier mit allen Kulturen, die es überhaupt nur gibt. Aus China, aus Indien, aus Südafrika, aus Frankreich, aus Kanada. Und die kommen ja alle her und die Leute, die hierher kommen, in dem brennt ja generell schon mal irgendwie so ein gewisses Feuer, weil sie eben hier in gewisser Weise überleben wollen. Ja, das Leben ist hier teuer, du musst hier halt Gas geben. Und die Leute haben einfach die krassesten Backgrounds. Ne? Also ich habe gestern, wir machen bei uns so, das nennt sich Spotlights im Team, wo jede Woche einer im Team vorgestellt wird. Und wir machen das so, dass dass immer einer jemand anders vorstellt. Das heißt, ich mache so ein kurzes Vorgespräch, baue dann eine Präsentation. Und die Kollegin von mir, die halt irgendwie also ich weiß nicht, ob sie jetzt Weltmeisterin war, aber irgendwelche Goldmedaillen in der Highschool-Zeit in Mathe-Olympiade gewonnen hat und dann irgendwie Stipendien hatte und aus China dann nach Stanford gekommen ist und dann halt ihren MBA oder Master in Stanford gemacht hat. Also so diese krasse Elite sozusagen, also die Leute einfach vom Intellekt, die totale Brains sind und die hier einfach dadurch schon mal herkommen. Das heißt, die ganzen Leute, mit denen man hier sich so aufhält, sind halt einfach unfassbar smart, unfassbar eloquent. Dieses Thema Selbstvermarktung auch präsentieren, Storytelling, das sind auch so Sachen. Gerade die Amis können das natürlich besonders gut, weil die das gefühlt also mit Debate-Classes und so irgendwie auch schon in der Schule so eingebläut bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Wie gesagt, nicht USA, sondern eben San Francisco Valley, dass einfach das Talentlevel als solches unfassbar hoch ist. Und das begeistert mich natürlich total, weil ich eben nicht ich habe gerade so das Abitur geschafft, habe dann irgendwie die Uni, wurde erstmal nicht angenommen und war dann da irgendwie in der Uni. Und bei mir war dann nie so das Thema, ich habe die besten Noten, sondern ich habe halt irgendwie immer ich habe immer einen Scheiß im Internet gemacht sozusagen oder Sachen halt organisiert. Aber ich bringe dann vielleicht andere Werte mit rein. Ne? Aber trotzdem merke ich halt, dass mich das total antreibt, wenn alle Leute um mich herum eben auf einem gefühlt höheren Niveau sind. Und ich glaube auch Henry Ford hat das, glaube ich, mal gesagt. Irgendwie wenn you're the smartest person in the room, leave the room. Irgendwie so ein Satz. Ne? Und das ist so für mich so, ich bin immer der Dümmste im Raum, das ist das beste Gefühl. Also das ist praktisch so die andere Seite davon. Ja.
Sehr cool, ja. Du hast ja gerade auch schon gesagt, von daher gute Überleitung zu deinem Podcast. Lass uns da auf jeden Fall auch noch kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn man auch die Folgen hört, finde ich, und gleich kannst du ja vielleicht nochmal kurz ein bisschen was zu erzählen, was auch dein Gedanke hinter dem Podcast ist, aber es ist einfach wahnsinnig spannend auch zu verfolgen, weil die Leute einfach eine unfassbare Geschichte haben. Also ich habe mal für mich selber auch, ich glaube, du hast jetzt 7 Folgen oder so und ich habe alle 7 gehört, für mich selber mal so versucht zu identifizieren, was jetzt für mich so die Story, nach der ich dich heute fragen könnte, was ist für dich so die krasseste Story bisher? Und ich könnte es gar nicht beantworten, weil es halt alles krass ist eigentlich. Ja, also alles inspirierend, alles coole Leute. Und von daher, vielleicht magst du einfach noch ein bisschen erzählen, was so der Gedanke dahinter war. Wir hatten ja vorher auch ein paar Mal da schon drüber gesprochen, dass es ja so viele coole Leute da irgendwie auch gibt. Und der Grundgedanke ist ja ein bisschen ähnlich wie bei mir, dass man eben solchen Leuten auch ein bisschen die Bühne gibt und dann eben das nach Deutschland trägt und eben zeigt, was sind da eigentlich für smarte Leute unterwegs. Weil ehrlich gesagt, viele von denen kennt man jetzt in Deutschland gar nicht. Wenn man dann deren Geschichte hört, denkt man, wow, ja, echt krass. Vielleicht magst du da einfach mal ein bisschen kurz erzählen, was so dein Gedanke
ist. Also erstmal, du hast mich total inspiriert, überhaupt den Podcast zu starten. Insofern erstmal da vielen Dank.
Sehr gut.
Genau, du hast es schon gesagt, also ich interview halt andere Deutsche, die hier im Valley irgendwie eine coole Karriere gemacht haben oder sind dabei auf dem Weg und ich habe eigentlich gedacht, ich interview einfach so Leute, ne, die man halt so andere deutsche Freunde erstmal, mit denen man anfängt und dann war wieder dieses typische Netzwerk-Ding, ich habe den einen interviewt und der sagt dann, oh, du musst unbedingt den interviewen, der ist einfach, ich bin überhaupt gar nichts, der ist so krass und dann interviewst du den und dann sagt der, oh, du musst unbedingt den kennenlernen und so kam in der Tat, ich habe am Anfang habe ich mir so eine Liste gemacht mit irgendwie so den 10 Leuten oder 20 Leute, die ich unbedingt erstmal in den ersten Folgen dabei haben möchte. Von diesen 20 Leuten habe ich gerade mal 2 interviewt bisher, weil alles andere irgendwie dann direkt so über, also ich weiß gar nicht, mit wem ich als nächstes weitermachen soll, weil, wie gesagt, das Talent halt einfach irgendwie da ist. Ja. Und von diesen Leuten hat man in der Tat halt von den meisten wenig bisher gehört, also viele von den Folgen, wenn man deren Namen googelt, gibt es halt einfach gerade vor allem in Deutsch fast noch gar nichts. Da ist halt vielleicht wieder dieses deutsche Ding so ein bisschen, ne? Dass man das nicht so nach außen trägt, dass man die Geschichte nicht so erzählt, aber das sind halt Stories, die sind es total wert, sie zu erzählen. Und mir macht das unfassbar viel Spaß, mit den Menschen so in den Kontakt zu kommen, weil dieses Gespräch in so einem Podcast ist halt ein anderes, als wenn ich jetzt irgendwo, sag mal, auf einem Networking-Event irgendwie mal treffe. Ne? Auf so einem Networking-Event, das ist immer so ein bisschen oberflächlich, 5 Minuten mal kurz so, ja, hier Haus, mein Haus, mein Auto, mein Boot, kind of. Also so eine kurze oberflächliche Diskussion. Aber wenn du halt in so einem Podcast-Interview bist, dann kannst du halt mal so richtig tief in irgendein Thema vorgreifen. Und das ist für mich eigentlich die größte Motivation an dem Ding, dass ich selber da echt den Zugang habe, mit diesen Leuten praktisch mein eigenes persönliches Netzwerk ausbauen kann. Und dass dann dabei noch cooler Content herauskommt, den man dann auch noch anderen Menschen zur Verfügung stellen kann, ist eigentlich noch umso besser. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt mein neuestes Hobby, das OMR Silicon Valley Update, alle 2 Wochen immer eine Folge. Aber ja, das finde ich klasse, dass es dir auch gefällt. Also daran arbeite ich, die Leute zu inspirieren.
Auf jeden Fall kann ich an dieser Stelle auch nur nochmal empfehlen, auch reinzuhören. Echt coole Gäste, coole Folgen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was mich so ein bisschen zu dem letzten Punkt auch bringt, ja, wenn man jetzt irgendwie so hört, was du alles machst, irgendwie, ja, baust den eigenen, ja, nebenan in deinem Haus eigentlich nochmal gefühlt ein eigenes Haus nebenan, irgendwie baust deine Garage zum Homeoffice um, machst Podcast, machst nebenbei ja auch noch das ganze OMR-Thema generell so. Ich sehe auch immer noch so dieses Bild, dieses Jahr ja leider nicht, aber wie du mit dem Scooter über die durch die Messehalle jagst und irgendwelche Dinge organisierst, und nebenher in Anführungsstrichen hast du ja auch noch mal eben Vollzeitjob bei LinkedIn. Da stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wie organisierst du das alles und vereinbarst das alles, dass das zeitlich, aber auch organisationstechnisch irgendwie hinhaut, ja, weil es sind ja schon sehr viele unterschiedliche Themen auch.
Ja, also klar, man würde immer sagen, fokussiere dich auf eine Sache und werd da richtig gut drin. Für mich ist es halt, dass zu bestimmten Zeiten des Tages ich mich halt auf bestimmte Sachen fokussiere und das halt relativ klar für mich so definiert ist, ne? Also wenn ich halt morgens aufstehe, dann kümmere ich mich, oder beziehungsweise mein Sohn wacht auf und definiert, wann der Tag losgeht, und die ersten 2 Stunden ist halt Family Life. Und dann habe ich meistens eben eine Stunde, wo ich erstmal OMR-Themen abarbeiten kann oder eben private Geschichten, und dann fange ich halt wie wahrscheinlich die meisten um 9 Uhr irgendwie an zu arbeiten für LinkedIn. Und ja, wie kriegt man das irgendwie auf die Nut? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich den Vorteil, dass ich nicht ganz so viel Schlaf brauche vielleicht, also jedenfalls im Vergleich zu meiner Frau, dass ich eben dann auch abends immer noch spät eben noch viele Sachen machen kann. Also das ist so generell übrigens, wenn man ein Side-Project hat, wenn das in einer anderen Zeitzone ist, hat das echt große Vorteile, weil das halt nicht kollidiert, ne? Ich erinnere mich, als ich noch damals in Deutschland gelebt habe und OMR gemacht habe, wo ich dann irgendwie so irgendwelche Calls mit irgendwelchen Leuten während meiner Arbeit, das war echt disruptive für meinen Hauptjob damals, und habe echt gemerkt, das geht eigentlich nicht. Und deswegen war damals auch für mich die Phase, okay, entweder du machst das jetzt Vollzeit oder nicht. Also das war echt total hart. Das heißt, da habe ich, glaube ich, echt den Vorteil, dass ich einfach 9 Stunden hinterher bin und dann eben entweder früh morgens oder spät abends dann mit den Leuten eben kommunizieren kann, ohne dass das ein Problem gibt. Ja, ich glaube, wahrscheinlich, für mich ist das ja auch gar nicht so Arbeit, ne? Sondern das macht irgendwie, mir macht alles so viel Bock. Also ich liebe meinen Job bei LinkedIn, weil ich eben so diesen Kern habe mit InMail, wo die Leute miteinander sprechen und diese Opportunity eben kreiert wird und dafür verantwortlich zu sein. OMR war schon immer irgendwie das Hobby, und jetzt der Podcast ist für mich eher so ein, man lernt neue Leute kennen, das ist so das neue Networking für mich. Ich gehe halt jetzt nicht mehr abends auf irgendwelche Meetups und so, sondern mache halt das, und ja, Hobbys und Bauprojekte, die finden halt dann hauptsächlich am Wochenende statt. Aber ja, am Ende des Tages, ich gucke halt kein Fernsehen, ne? Und ich gucke keine Serien so oder lass mich irgendwie berieseln, sondern wenn ich mich berieseln lasse, dann ist es halt bei YouTube, wo ich halt irgendwie herausfinde, wie baue ich jetzt ich bin gerade dabei, ich habe so einen Baum fällen lassen müssen, und ich habe jetzt diese ganzen riesen Holzloks im Garten und will die halt in Scheiben schneiden, um halt das Holz zu benutzen für irgendwelche Projekte. Und jetzt bin ich gerade dabei, zu überlegen, okay, kaufst du dir halt irgendwie so eine Motorkettensäge, um das selber mit so einer Mühle sozusagen zu bauen, oder lässt du es irgendwie machen? Das sind also Themen, die bringen mich dann halt irgendwie, ja, die inspirieren mich dann irgendwie, und das sind dann so Sachen, wo ich mich vielleicht dann in gewisser Weise berieseln lasse. Aber ja, am Ende ist es immer eine Frage der Priorisierung, ne? Also was ist halt das Wichtigste zu dem Zeitpunkt, und dann gibt man da halt Gas.
Cool, ja. Bringt mich zu meiner letzten Frage. Zeit rennt auch schon wieder. Ich habe bei, das wusste ich tatsächlich noch nicht, habe bei, wenn es stimmt, in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du auch mal selber gegründet hast. Stimmt das? Und wenn ja, würdest du nochmal gründen, und steht das auf deiner Agenda?
Ja, also ich meine, OMR bin ich ja einer der Mitgründer. Insofern, das ist ja immer noch am Laufen.
Aber vorher Adobe hast du, glaube ich, auch nochmal, oder?
Ja, genau. Ich hab nach der Uni direkt, also ich habe schon ganz viele Sachen gegründet. Meistens immer in die Hose gegangen. Direkt nach der Uni habe ich so ein Business Travel Startup gegründet mit 3 Freunden zusammen. Wir haben damals versucht, so dieses ganze Business Reise Travel Ding irgendwie zu verbessern. Mhm. 5 Clicks hieß das damals. Also das war so dieser Ansatz, wenn man eine Business Geschäftsreise bucht, ist meistens nicht der Zeitraum, also ist der Zeitraum nicht flexibel, sondern ich habe halt einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit, wo der Termin stattfindet, da muss ich meine Reise drumherum planen. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als ich gucke jetzt, wann die Flüge am günstigsten sind, um nach Mallorca zu fliegen. Ne? Also das ist halt ein anderer Ansatz und deswegen müsste eigentlich die ganze UI auch anders aussehen und dann diese ganze Reisekostenabrechnung und so weiter. Und das war aber 2008 und 2008 war ein schwieriges Jahr, sodass wir damals einfach kein Funding bekommen haben und es gab auch, wahrscheinlich war das Team auch dann in der Summe nicht so stark und ich meine, ich war irgendwie, was war 22, 23 war ich damals und das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Dann habe ich nochmal so einen Deal-Aggregator gebaut, das war auch ganz witzig, da habe ich viel gelernt mit einem Kollegen zusammen, damals während Efficient Frontier-Zeiten. Da haben wir diese ganzen Groupon, Daily-Deal und sonstigen Deal-Seiten alle aggregiert und dann konntest du dich bei uns anmelden und sagen, okay, ich bin nur an Paintball und Go-Kart fahren und was weiß ich, was schießt mich tot interessiert. Und dann haben die Leute das, sind live gegangen, wir hatten dann halt Groupon und Daily Deal und diese ganzen Firmen alle da integriert. Und nach einer Woche hatten wir da mehrere tausend Sign-ups und dann haben uns direkt Groupon und alle diese Programme das Affiliate-Programm abgeschaltet, weil die gesagt haben, jeder, der sich bei euch anmeldet, meldet sich bei uns vom Newsletter ab. Und so wir so, ja, das ist ja auch die Intention, weil eure Newsletter sind scheiße. Sorry. Aber das war halt wirklich so ein Thema, da habe ich gemerkt, okay, wenn du was aufbaust auf 100%igen Abhängigkeit von jemand anderem. Also dieser Aggregator, der nur darauf basiert, ja, dass jemand anderes die Goodwill, den Zugang zu deren API und so weiter. Und dann können die das cutten. Von einem Tag auf den anderen war das Ding halt tot. Und wir haben dann noch versucht, die Technologie irgendwie zu verticken. War jetzt auch nicht so sophisticated, aber das hat dann nicht geklappt. Und dann hatten wir halt, oder ich hatte dann auch vor allem mit OMR dann andere Themen. Aber dann, um deine Frage zu beantworten, ich schweife hier schon wieder weit aus, aber will ich nochmal was Eigenes starten. In der aktuellen Phase ist ja mein Podcast wie so ein kleines neues Startup. Deswegen bin ich auch so excited, weil das ist richtig dieses Gefühl, du versuchst irgendwie Speaker zu finden, du versuchst Reichweite aufzubauen, überlegst, wie kannst du neue Hörer irgendwie generieren, damit du irgendwie, oder wie kriegst du auch Feedback? Und das ist ja wie ein Startup eigentlich. Ne? Du baust ein Produkt, das Produkt haben wir gebaut, das ist halt der Podcast und glücklicherweise habe ich ja mit Podstars, also unsere Produktionsfirma, die ja auch deinen Podcast mit betreut, ja einen coolen Partner sozusagen im Hintergrund, der mir da total hilft, aber und super Kollegen, die da ganze Postproduktion und sonst was machen. Aber deswegen, ich habe im Moment eben meinen Podcast als mein Startup, OMR als meine Leidenschaft und Liebe zu Deutschland und eben das weiter voranzutreiben. Und dann LinkedIn. Also deswegen im Moment sehe ich das nicht so richtig, dass ich jetzt unbedingt direkt was starten muss. Aber ich schließe das nie aus. Ne? Also wenn man irgendwie die richtigen Leute trifft und die richtige Idee hat, vielleicht nehme ich auch irgendwann mal nochmal so ein Jahr halt komplett raus. Das sind ja viele Leute, die dann immer sagen, hey, mal so ein komplettes Jahr irgendwie nur um die Welt reisen, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist und also wenn mich die Leute nach dem Traum fragen, dann sage ich immer, ich hätte gerne so einen G-Wagen, also so eine G-Klasse und dann würde ich gerne damit irgendwie einmal nach Patagonien und zurückfahren. Also vielleicht macht man sowas nochmal und findet dann irgendwie wieder ein neues Thema, was einen begeistert. Ne? Aber ich habe jetzt erstmal, bin ich super glücklich, wie ich in meinem aktuellen Setup bin, deswegen erstmal bleibt es so, wie es ist, denke ich.
Cool. Sehr schön. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Christian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, sehr cooles, inspirierendes Gespräch. Danke dir und bis hoffentlich bald mal.
Ja, danke dir, mein Lieber.
Ciao, ciao.
Bis bald, ne? Mach's gut, ciao.